ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Erwachsen wird jeder. Doch was genau bedeutet es? Die einen wollen es werden, sind es aber noch nicht. Die anderen sind es, fühlen sich aber nicht danach. Es ist ein Prozess, zu dem die erste Liebe, die Führerscheinprüfung, der Auszug aus dem Kinderzimmer genauso dazugehören wie das erste Gehalt zu beziehen, einen Vertrag zu unterzeichnen oder einen Kredit aufzunehmen.
Reife. Wann sind wir wirklich erwachsen? Von Sophie Schilden.
Anders halte ich euch nicht aus.
Ich dachte, du wärst 15, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Du musst ein bisschen gehandelt werden.
Ich dachte 16.
Keanu ist 18. Jünger geschätzt zu werden, ist in diesem Alter offenbar nicht unbedingt ein Kompliment. Lina, Luisa, Pauline und Keanu sind zwischen 12 und 18 und engagieren sich neben der Schule in einem Kinder- und Jugendparlament. Trotz Ferien sitzen sie nun am großen Tisch ihres Büros im Bezirksamt im vierten Stock. An der Wand Fotos der jungen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, ein gut gefüllter Kalender für dieses Jahr und ein riesiges Transparent des Kinder- und Jugendparlaments im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, kurz KJP.
Wirst du halt noch unter Jugendstrafrecht behandelt.
Da guckt man aber noch deine psychologische Lage an.
Okay, ich wusste das gar nicht.
Also du könntest sozusagen, wenn deine psychologische Entwicklung so weit ist wie bei einem 21-Jährigen,
echt?
Dann bist du schon also wenn du 18 bist, dann bist du schon als Erwachsener. Aber diese Zeitspanne von 18 bis 21 prüfen die dann noch deine...
Auf ein konkretes Alter, ab dem man wirklich erwachsen ist, können sich die vier Jugendlichen nicht einigen.
Perfekte Alter, um erwachsen zu sein, wenn man dann seine eigenen Probleme hat.
Ich finde, erwachsen werden ist so, wenn man erwachsen ist und sich erwachsen fühlt, dann ist man erwachsen.
Aber, aber ein Wort fällt Luisa sofort ein, wenn sie ans Erwachsensein denkt. Die anderen stimmen ihr zu.
Verantwortung.
Schon.
Ja. Das ist das Erste, was mir so einfällt, weil immer wird gesagt, ja, du hast noch deine Eltern oder Erziehungsberechtigten und dann auf einmal bist du auf dich alleine gestellt und musst eben für dich alleine die Verantwortung übernehmen.
Als Vorstandsmitglieder des Jugendparlaments und als Parlamentarierinnen und Parlamentarier übernehmen die Kinder und Jugendlichen des KJPs jetzt schon Verantwortung. Sie organisieren und leiten die Plenarsitzungen. Sie formulieren Anträge, die sie sogar in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen können, damit die Abgeordneten dort über die Anträge entscheiden. Sie setzen sich auch für eigene Projekte ein und haben mit Expertinnen und Experten unter anderem einen großen Spielplatz geplant, der nun in einem Park in der Nähe gebaut wird. Wie groß die Verantwortung ist, die die Kinder und Jugendlichen in ihrem Parlament tragen, darüber gibt es hier unterschiedliche Ansichten.
Also Verantwortung sehe ich in dem Sinne auch politisch. Weil wir haben diese Funktion hier und es passieren gerade Dinge in der Welt, aber auch in diesem Land, zum Beispiel der Rechtsruck, wo ich einfach eine unglaublich große Verantwortung sehe, dass man dann seine Stimme erhebt gegen den Rechtsruck.
Sagt Lina. Doch Luisa findet...
Wenn wir uns so überlegen, wie das echte Parlament aussieht, dann haben wir wirklich viel weniger Verantwortung.
Die Jugend gilt als Zwischenphase. Zwischen Kind und Erwachsensein. Zwischen gesellschaftlicher Teilhabe und den eigenen Weg finden. Ein, ich kann schon ziemlich viel, aber eben noch nicht alles. Zwischen Verantwortung übernehmen und sie doch nicht alleine tragen können und müssen. Sie ist die Zeit, die auf das Erwachsenenalter vorbereiten soll. Soziologisch betrachtet gilt sie heute nicht mehr nur als Übergang, sondern als eigenständige Phase mit prägenden Erlebnissen und Erfahrungen. Anne Berngruber ist Soziologin am Deutschen Institut für Jugend in München.
Es bedeutet natürlich, sich von den Eltern zunehmend abzulösen, sich den Freunden, Freundinnen zuzuwenden, Gleichaltrigen zuzuwenden, verschiedenste Schritte von der Schule in Ausbildung, in Studium, in den Beruf zu vollziehen, also finanziell selbstständiger zu werden, auf eigenen Beinen stehen zu können, für sich selbst sorgen zu können. Ja, auch mobiler zu werden, beispielsweise aus dem Elternhaus auszuziehen, eventuell auch einen Führerschein zu machen, vielleicht mal ins Ausland zu gehen, wenn das möglich ist.
Anne Berngruber hat ein Buch über das Erwachsenwerden heute herausgegeben. Eine eindeutige Definition, ab wann die Jugend vorbei ist und das Erwachsenenleben beginnt, findet sich darin nicht.
Also es ist nicht so, dass ich morgen aufwache und feststelle, jetzt bin ich erwachsen, sondern das geht mit ganz vielen Schritten einher und ja auch einem inneren Prozess.
Erwachsen werden als Prozess. Einer, der jemals abgeschlossen ist? In einer Studie hat Anne Berngruber empirisch untersucht, ab wann sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 32 als Kinder, Jugendliche oder als Erwachsene selbst sehen. Die Ergebnisse stimmen damit überein, wie die jeweiligen Befragten auch von Außenstehenden bezeichnet würden. Zwischen 12 und 18 Jahren begreifen sich immer weniger als Kinder, sondern eher als Jugendliche. Bis 25 Jahren sehen sich immer weniger als Jugendliche, sondern eher als Erwachsene. Ab 25 fühlt sich die Mehrheit erwachsen. Und doch gibt es etwa 30% über 18, die mal so angekreuzt haben. Mal fühlen sie sich erwachsen, mal jugendlich.
Ich fühle mich erwachsen, klar. Dadurch, dass man diese Ziele schon versucht hat, in jungen Jahren zu erreichen. Vieles habe ich auch schon geschafft und deswegen denke ich schon, dass ich erwachsen bin.
Ja, man muss nicht unbedingt gefestigt sein in dem, was man vorhat, weil viele in meinem Alter wissen noch nicht, was sie mit ihrem Leben unbedingt anfangen wollen. Und ich glaube, das ist auch okay, solange man sich selber aktiv damit auseinandersetzt.
Ich habe von nichts angefangen und ich habe mittlerweile auch eine sehr gute Arbeitsstelle und verdiene auch gutes Geld, dass ich auch was bieten kann. Und mein nächstes Ziel ist, gerade wo ich daran arbeite, ist mein eigenes Haus aufzubauen.
Boah, ja, ich habe mein erstes Studium abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, das ist nichts für mich langfristig. Für mich war das eine wichtige Entscheidung in meinem Leben, weil ich versuche, glücklich zu werden. Das war mir vor ein paar Jahren, als ich in der Schule war, noch komplett egal.
Fühlst du dich dann schon erwachsen?
Nein, weil ich könnte gar nicht zum Beispiel irgendwie alleine leben oder so. Ich bräuchte irgendwie trotzdem so bei allem immer noch so ein bisschen Hilfe.
Als ich von zu Hause ausgezogen bin mit 19, habe ich mich erwachsen gefühlt. Ich denke nicht, dass ich es war, aber es war ein erster Schritt für mich.
Also ich habe auf jeden Fall unfassbare Angst davor, so wirklich erwachsen zu werden und eigenständig zu werden. Also es macht mir auf jeden Fall sehr Angst.
Der Psychologe Jeffrey Arnett prägte Anfang der 2000er Jahre einen neuen Begriff für eine Lebensphase, die der Emerging Adulthood, auf Deutsch werdendes Erwachsenenalter. In dieser Phase zwischen etwa 18 und 30 Jahren seien junge Menschen in westlichen Industriekulturen noch relativ unabhängig von sozialen Rollen und normativen Erwartungen, so Arnett. Dadurch, dass viele junge Menschen länger eine Ausbildung absolvierten, später heirateten und Kinder bekämen, verlängere sich auch die Zeit, bis sie sich in ihre Rollen als Erwachsene einfinden würden. Der Psychologe erforschte, wie die werdenden Erwachsenen das Erwachsenwerden definierten und fand heraus, dass Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln als besonders erwachsen wahrgenommen wird. Ulrike Siersch von der Universität Wien untersuchte diese Emerging Adulthood bei jungen Erwachsenen in Österreich und kommt zu dem Schluss, dass auch in Österreich 20- bis 29-Jährige einen eigenen Lebensabschnitt repräsentieren.
Also die Verantwortung für die Konsequenzen der eigenen Handlungen übernehmen, das ist etwas, was in den meisten Ländern eigentlich ganz oben rangiert. Die Entscheidung auf der Basis persönlicher Einstellungen und Wertorientierung. Und da geht es um die Unabhängigkeit von der Herkunftsfamilie oder von elterlichen Einflüssen. Die rangiert an zweiter Stelle meistens. Die Verantwortung ist noch weiter oben.
Schön, ach, dritter Stock bitte.
Aber der erste Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt geht's mit dem Erwachsensein los, das war, als meine erste Tochter geboren wurde. Da war ich erst 25.
Einer, der früh Verantwortung übernehmen musste, ist Tillmann Prüfer. Er arbeitet beim Zeitmagazin und schreibt regelmäßig Kolumnen über sein Leben als Vater von 4 Töchtern und über das Leben seiner Töchter mit ihm als Vater.
Und da war ich plötzlich in einer Lebenssituation, wo mir niemand sagen konnte, wie man das jetzt macht, was jetzt zu tun ist. Keine meiner Freunde war in so einer Situation. Und das hat mich dann sofort in total viele Verantwortlichkeiten geworfen, die auch nur ich irgendwie lösen konnte. Das konnte niemand für mich machen. Und ich glaube, das war ein großer Schritt zu erwachsen sein, weil ich später, wenn ich dann mit meinen Freunden zusammen war und mich mit denen viel früher getroffen haben und die saßen dann gemeinsam vor irgendwelchen Computerbildschirmen und haben dort Spiele gespielt, da habe ich mir gefragt, was macht ihr denn hier? Also wie verplempert ihr denn eure wertvolle Lebenszeit?
In seinen Texten beschreibt er, wie seine Kinder zu Erwachsenen werden. Anfangen, alleine zu reisen, Geburtstag zu feiern oder sich ein Tattoo stechen lassen. Er beschreibt aber auch, wo seine Töchter vernünftiger und vielleicht auch ein Stück erwachsener sind als er selbst. Etwa wenn er erzählt, wie er auf Reisen mit dem Zug zum Nervenbündel wird, weil Anschlüsse erreicht und das Gepäck zusammengehalten werden müssen, während seine Tochter mit geschmierten Broten und Spielen die Zeit für sich und ihre Schwestern vertreibt. Oder dass seine älteste Tochter ordentlicher ist, als er es je sein würde und sogar seine Mitbringsel aussortiert, während er seinen Kram in Schubladen versteckt.
Wenn meine Kinder nicht wären, dann würde ich heute noch in Skinny Jeans rumlaufen. Niemand sagt einem, hey, das ist aber nicht mehr so toll, diese Hose. Ich finde es ein bisschen peinlich, kauf dir mal eine andere. Aber das können Kinder gerade raus sagen, sehr schonungslos. Kinder geben immer ein sehr direktes Feedback, wie man es sich vom kleinen Unternehmensberater besser wünschen könnte. Alles das sind Sachen, die mich sehr geprägt haben, auch wenn man bestimmte Worte benutzt oder nicht benutzt. Also die sind ja draußen in einer Welt, in der ich nicht bin, zu der ich nicht Zugang habe und sehe mich auch aus der Perspektive. Und das ist ein 24/7, 360-Grad-Feedback. Besser könnte man es nicht haben. Manchmal ist es auch ganz schön nervig.
Seine Kinder hätten ihn mehr geprägt als andersherum, sagt Tillmann Prüfer. An Erziehung als Weg zum Erwachsenwerden glaubt er nicht.
Ja, also ich habe das 4-mal versucht und 4-mal ist daraus wirklich nichts geworden. Ich kenne niemanden, der seine Kinder erzogen hat. Und ich glaube, dass es so eine komische elterliche Eitelkeit ist, sich dann die Sachen, die einem an den Kindern gut gefallen, der eigenen Erziehungsleistung zuzuschreiben.
Erziehung ist das, was Menschen ausmacht, was Menschen zu Menschen macht, im Unterschied zu Tieren. Es geht eben nicht nur um instinktives Tun, Wissen, Handeln, sondern es geht darum, dass man etwas beigebracht bekommt, dass man etwas lernt.
Jürgen Overhoff ist Bildungshistoriker und lehrt an der Universität Münster. Er hat sich zuletzt mit Immanuel Kant und seinem pädagogischen Vermächtnis beschäftigt und forscht nun zur Reformpädagogin Maria Montessori.
Erziehung legt das Gewicht auf die Tatsache, dass jemand einem Kind, einem Heranwachsenden etwas beibringt. Also es ist nicht alles, was wir schaffen und vermögen, selbst Erlerntes, Angeeignetes, sondern es gibt immer ein Gegenüber und dieses Gegenüber ist ein Erzieher, eine Erzieherin, ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Mutter, ein Vater, wer immer hier also pädagogisch tätig ist. Das ist diese Situation. Jemand gibt einem Heranwachsenden etwas zu verstehen. Fingerzeige, Vorstellungswelten, auf die verwiesen wird. Ohne Erziehung geht das Heranwachsen nicht.
Im 18. Jahrhundert haben die Philosophen Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant den Blick auf Kindheit, Jugend, aufs Erwachsenwerden und die Erziehung neu geprägt. Erziehung sollte nicht mehr autoritär erfolgen, sondern im Zusammenspiel mit den Heranwachsenden. Dabei sind es nicht nur die Erwachsenen, die den Kindern ihre Gepflogenheiten beibringen, sondern auch die Kinder haben den Erwachsenen etwas beizubringen.
Zum Beispiel auch Emotionalität, also eine unmittelbare Wahrnehmung von dem, was schön, von dem, was gut, von dem, was großartig ist. Das Unverstellte, Ungekünstelte. Also Jean-Jacques Rousseau hat einen ganz großen Einfluss in dieser Zeit im Verständnis für das, was Pädagogik eigentlich ausmachen sollte. Und also die emotionale Wahrnehmung, die eigentlich auch eine Vorbereitung ist für Vernunfterziehung.
Gefühle sind dabei kein Gegensatz zur Vernunft, sondern die Voraussetzung für vernünftiges Handeln. Für das, was ein jeder für sich und für die Gemeinschaft als richtig erachtet. Immanuel Kant leitet aus diesen Überlegungen den für die Aufklärung prägenden Satz:
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Der kategorische Imperativ. Doch wirklich gleichberechtigt sind Erziehende und zu Erziehende nicht. Denn Letzteren muss die Freiheit erst noch vermittelt werden. Kann man jemanden dazu bringen, frei zu sein? Oder steht der damit verbundene Zwang, dem Ziel, das Gegenteil zu erlernen, nicht im Weg?
Und Kant hat das auf den Begriff gebracht in dieser schönen Wendung, wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange? Das ist das Grundproblem der Erziehung. Also es gibt Korrekturen, es gibt Anforderungen, es gibt Aufgaben, aber alles dieses soll dazu dienen, dass ein Kind eine Vorstellung davon bekommt im Heranwachsen, was es heißt, frei, mündig, aber moralisch anständig und verantwortlich zu handeln. Das heißt, es geht nicht ohne Experiment, es geht auch nicht ohne Spiel, es geht auch nicht ohne Irrtümer und Fehler, die im Handeln natürlich entstehen und Korrektur und Selbstkorrektur.
Der Einfluss dieser aufklärerischen Betrachtungsweise auf das Heranwachsen und das Bild des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin, wirkt bis in unsere Zeit nach. Die Philosophin Susan Nyman hat ein Buch übers Erwachsenwerden geschrieben, in dem sie Kants Vorstellung von Mündigkeit immer wieder anführt. Warum Erwachsenwerden, heißt es. Eine philosophische Ermutigung. Ermutigt werden zum Erwachsenwerden, so lässt sich das Buch verstehen, müssten heute nicht mehr nur Jugendliche, sondern vor allem Erwachsene, sagt Nyman.
Ich finde, wir haben eine ganz falsche Vorstellung vom Erwachsensein. Die Vorstellung vom Erwachsensein in unserer Kultur ist das Resignieren. Die Aussage, sei doch erwachsen, eine Aufforderung, die Ideale zu vergessen. Ideale sind Kinderträume, Ideale sind utopisch. Und sei doch erwachsen heißt, sei doch realistisch, heißt, nur die empirische Wirklichkeit, das, was handfest ist, das, was materiell ist, zu beachten.
Ideale, so Susan Nyman, würden heute als kindische Utopie verworfen. Realistisch sein hieße heute, sich anzupassen und eben nicht den eigenen Verstand einzuschalten.
Die Dinge, die eigentlich erwachsene Menschen beschäftigen sollen, nämlich, wie kann man eine bessere Gesellschaft aufbauen. Das sind Kinderträume, aber Erwachsenenleben geht um das Anhaufen von Spielzeugen.
Spielzeug in Form von Konsum, von Dingen, die uns die Werbung einredet, unbedingt haben zu müssen. Um das zu sein, was wir durch den Kauf bestimmter Produkte hoffen, sein zu können. Schön, reich, einzigartig, dazugehörig. Susan Nyman glaubt, dass dieses passive Verhalten, das sie bei vielen Erwachsenen beobachtet, letztendlich unglücklich macht. Dass der Mensch eigentlich von klein auf dazu motiviert ist, etwas zu bewirken, die Welt zu verbessern. Sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, wie Kant es formulierte, ist der Weg des Erwachsenwerdens. Und wie Susan Nyman es ausdrückt,
diese Kluft zwischen Sein und Sollen zu verringern.
Eine halbe Stunde vom Oldenburger Stadtzentrum entfernt empfängt Elisabeth Ganseford ihren Gast bei schwarzem Tee und Schokoladenpralinen am Wohnzimmertisch mit Blick auf den Garten.
Es ist eher so, dass die Menschen reinkommen und sagen, ich bin doch erwachsen. Wieso verhalte ich mich nicht erwachsen? Und das ist dann oft die Fragestellung. Und dann, dann muss man erstmal definieren, was heißt denn erwachsen sein?
Ihre Patientinnen und Patienten behandelt die psychologische Psychotherapeutin im hinteren Teil des Hauses. In ihre Praxis kommen Menschen mit diagnostizierten Depressionen, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen. Elisabeth Ganseford sagt, sie stehen im Konflikt.
Und zwar gehe ich davon aus, wir alle haben einen inneren Kompass. Der bezeichnet sich dadurch, dass wir von Geburt ab an ein Gefühl haben, was gut ist für unseren Organismus und was nicht gut ist. Und nicht nur für unseren Organismus, sondern auch für unsere Mitmenschen und auch für die Umwelt, in der wir leben.
Wenn man so will, praktiziert Elisabeth Ganseford in ihrer Praxis den Prozess Kantscher Pädagogik im Kleinen. Sie hilft ihren Patienten dabei, ihr Leben frei und verantwortlich zu gestalten. Nur, dass sie glaubt, dass ihre Patienten von Geburt an ein richtiges Gefühl dafür haben, was gut und schlecht ist, für sie und für andere. Sie sieht ihre Aufgabe darin, dieses Verlernte neu zu lernen. Sie erzählt von einer Patientin, die in ihre Praxis kam, weil sie darunter litt, keinen Partner zu finden. Was sie denn unternehme, um einen zu finden, fragte Elisabeth Ganseford. Nichts, antwortete die Patientin.
Und dann stellt sich heraus, dass in der Kindheit sie am besten die Aufmerksamkeit der Eltern bekommen hat, indem sie einfach abgewartet hat. Und je länger sie wartete, irgendwann kriegte sie dann ein freundliches Wort.
Zuneigung erhielt sie, indem sie abwartete. Für das Kind mag das eine schlaue Strategie gewesen sein. Für die Erwachsene funktioniert es nicht mehr.
Jetzt muss was Neues gelernt werden. Und dieses Lernen, das dauert eine ganze Zeit lang, weil das ja Strukturen sind. Ich sag mal, das Kind hat mit 3 Jahren, 4 Jahren gelernt zu warten. Und da sagt das Gehirn, das ist wunderbar, so machen wir das immer. Und das Gehirn ist ein bisschen faul.
Elisabeth Gansefort sagt, die meisten ihrer Patienten kämen, weil sie es nicht geschafft hätten, sich von ihren Eltern abzugrenzen. Weil die Eltern ihre Kinder nicht dazu befähigt hätten, ein eigenständiges Leben zu führen, sondern ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen auf ihr Kind projiziert hätten.
Und in dem Moment fühlt sich das Kind als Objekt. Und es wird nicht als Subjekt wahrgenommen. Und das bedeutet eine Demütigung für das Kind. Das ist oft das, was im Erwachsenenleben Probleme macht.
Für Elisabeth Gansefort gibt es 3 Schritte, um diesem Problem zu entkommen. Selbstbeobachtung, was fühle ich? Verantwortung, wie gehe ich damit um? Und drittens Freiheit, wie gestalte ich?
Also Erwachsensein ist was Hochspannendes. Also was Spannenderes gibt es gar nicht. Weil der Mensch so die ganze Zeit sich am Verändern ist. Es ist ein ständiger Wandel. Und dann kommt es darauf an, wie wir als veränderter Mensch mit der aktuellen Situation dann umgehen.
Dass der Mensch ein wandelbares Wesen ist, darüber herrscht in der Wissenschaft wohl Einigkeit. Simon Eickhoff ist Neurowissenschaftler am Forschungszentrum Jülich mit Schwerpunkt Gehirn und Verhalten. Das Besondere am menschlichen Gehirn, sagt er, sei seine Plastizität.
Das Ganze ist gewollt, biologisch, und erklärt sich dadurch, dass unsere Gehirne unheimlich viel plastischer sind, unheimlich flexibler als die meisten Gehirne von anderen, auch Säugetieren, die deutlich stärker Instinkt verhaftet sind. Das bedeutet, dass die Gehirne vor allem in den ersten, Pi mal Daumen, sage ich mal so 6 Jahren, eigentlich wie kleine Schwämme sind, die unendlich viel Information aufnehmen müssen, um überhaupt erstmal eine Grundrepräsentation, ein Grundwissen über die Welt zu erlangen.
Bis ins Grundschulalter sind die menschlichen Gehirne so formbar, dass Fremdsprachen, die bis etwa zum 10. Lebensjahr erlernt werden, so von den Kindern gesprochen werden, als seien sie die eigene Muttersprache. Auch wenn sie es nicht ist.
In der Pubertät wird in einer gewissen Weise noch einmal alles zur Disposition gestellt im Gehirn. Es finden unheimlich viele Umbau- und Neuverkabelungsprozesse statt. Und am Ende der Pubertät, da wird dann in Anführungsstrichen festgezurrt. Das ist jetzt ihr Setup, ihre Infrastruktur für die nächsten 50 Jahre.
Allerdings gelte das auch nur bedingt, sagt Simon Eickhoff. Er legt sich nicht fest, wo welche Prozesse im Gehirn stattfinden und welche Gehirnregionen für bestimmte Verhaltensweisen oder auch Störungen verantwortlich sind. Aussagen wie, der frontale Kortex reift im Erwachsenenalter weiter, wodurch der biologische Beweis erbracht wäre, dass Erwachsene besser Entscheidungen treffen können als Jugendliche, lehnt er ab. Zu komplex sei das Gehirn, zu unsicher die Rückschlüsse auf das Verhalten von Individuen. Doch eines betont er immer wieder.
Unser Gehirn ist unendlich plastisch und auch noch weit ins Erwachsenenalter rein. Ja, letztendlich bis zu unserem Tod wird ständig aufgebaut, abgebaut, umgebaut.
In diesem Sinne ist das menschliche Gehirn nie fertig. Ein gesundes Gehirn kann bis ins späte Alter leistungsfähig bleiben. Im Positiven wie Negativen. Denn das Gehirn lerne nicht nur, sondern verlerne auch ständig.
Das Gehirn räumt in einer gewissen Weise immer auch auf. Also was ich nicht nutze, das kann ich auch abbauen.
Ähnlich wie Bluthochdruck oder Stress vorgebeugt werden kann, bleibt auch das Gehirn fit, je regelmäßiger ein Mensch Sport treibt. Je besser er in Freundes- und Bekanntenkreise eingebunden ist, je stabiler seine Familie und seine finanzielle Situation sind. Krisen, die das Heranwachsen mitunter begleiten, helfen der Entwicklung des Gehirns nur insofern, als dass sie auch bewältigt werden können.
Deprivationserfahrungen, Armut, schwierige Lebensverhältnisse, dieser konstante Stress, also negativer Stress, der hat auf jeden Fall dann auch entsprechende schlechte Auswirkungen auf das Gehirn. Positiver Stress, also Herausforderungen, mit denen ich gut umgehen kann, haben hingegen positive Auswirkungen.
Erwachsen wird man. Man ist es nicht. Man wird es, indem man Verantwortung übernimmt. Wie die Jugendlichen vom Kinder- und Jugendparlament in Berlin oder Tillmann Prüfer als Vater von 4 Töchtern. Man wird es ein Stückchen mit 18 oder auch, wenn man sich für andere einsetzt. Man wird es, wenn man wählen geht oder selbst Kinder bekommt. Man wird es durch oder trotz Erziehung gemeinsam mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Freunden oder Therapeutinnen. Elisabeth Ganzefort sieht in ihrer Arbeit als Psychotherapeutin eine gesellschaftliche Aufgabe, wenn sie jungen oder älteren Erwachsenen dabei hilft, unabhängig zu werden.
Und ich erlebe eher im Moment auch das Problem, dass den jungen Leuten nicht so klar gemacht worden ist, dass das Leben eine schwierige Angelegenheit ist.
Der Historiker Jürgen Overhoff findet, dass die Aufklärung uns gelehrt hat, wie sich Emotionen und Vernunft im Erwerb von moralischen Vorstellungen ergänzen. Doch dominieren sollten Emotionen das Handeln nie, denn schließlich könnten sie das vernünftige Reflektieren, den freien Entschluss, vernebeln.
Wir dürfen nicht dahin kommen, dass wir meinen, wir können unseren Verstand an der Garderobe abgeben, weil andere für uns denken, weil es alles so kompliziert ist. Die Komplexität der Welt und das Kompliziertsein von Gesellschaft und dem Zusammenleben mit Menschen, auch in der Familie oder unter Freunden, darf nicht dazu führen, dass wir meinen, wir müssen anderen Entscheidungen übertragen. Wir kommen nicht darum herum, wir dürfen nicht darum herumkommen wollen, eigenständig Dinge auch mitzuentscheiden, mitzubeurteilen. Das wäre schrecklich, wenn wir darauf verzichten würden.
Susan Nyman sagt, angelehnt an Immanuel Kant, es brauche Mut, um erwachsen zu werden. Und sie zitiert den österreichischen Philosophen Otto Neurath, der das Erwachsenwerden mit einer Reparatur an einem Schiff vergleicht, allerdings auf hoher See. Es gibt keine Möglichkeit anzudocken, um den Bug in Ruhe zu flicken. Man fährt weiter und schaut zu, dass man nicht untergeht. Und Lina vom Kinder- und Jugendparlament ist skeptisch, ob alle Erwachsenen sich auch wirklich erwachsen verhalten.
Ich glaube, man sollte einfach sich selbst nicht so viel Druck machen, wenn man dann langsam in dem Alter ist, wo man unglaublich viel Verantwortung oder so übernehmen muss, sondern immer so denken, ich brauche keine Angst haben vor irgendwas, weil alle anderen um mich herum haben es auch geschafft und ich bin genauso gut wie die und die leben auch zum ersten Mal und haben vielleicht auch noch nicht alles verstanden, auch wenn es so wirkt oder so. Also nicht so viel Angst vorm Erwachsenenwerden haben, sondern einfach durchziehen.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Microsoft hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die viele überrascht hat. Menschen, die besonders intensiv KI nutzen, zeigen unter bestimmten Umständen weniger kritisches Denken bei der Arbeit. Und das sollte uns zu denken geben. Genau wie das Navi, das uns die Orientierung abgenommen hat, übernimmt KI jetzt das Schreiben, Organisieren und Sortieren unserer Aufgaben. Also, wie nutzen wir KI so, dass sie uns wirklich schlauer macht und nicht genau das Gegenteil bewirkt? Genau darum geht's in der aktuellen Folge von Der KI-Podcast. Da beschäftigen sich unsere Kollegen Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub jede Woche mit den spannendsten Fragen rund um die KI-Revolution. Der KI-Podcast hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.